Ich mache hier einen Punkt. Ja, war viel Stoff. Fragen?
Ich habe eine. Ich muss hier aber erstmal sortieren. Dakinis. Dakinis als Himmelstänzerin, als sich frei bewegende und spontan auftauchende Wesen, die vielleicht sogar auch gar nicht so sichtbar sind. Und dann die historische Dimension von Lebensgeschichten von Frauen im Tibet, die dann quasi aber auch zu Gestalten herangereift sind, die dann wiederum Visualisierungsobjekte sind. Und dann ging es irgendwie viel um Weiblichkeit und du hast auch an der persönlichen Note gesagt, von wegen Vorbild und so. Aber das sind jetzt keine, also im tibetischen Vajrayana-Buddhismus werden die nicht nur von Frauen gefragt.
Nee, das
war mir wichtig, dass das da auch nicht, also dass da also die Entdeckung von Weiblichkeit oder weiblichen Aspekten irgendwie auch echt noch einen anderen Klang hat als das von Frauen.
Ja, das habe ich ja am Anfang auch versucht zu sagen, dass ich denke, dass beides wichtig ist und dass auch Männer von diesem Aspekt, weil ich denke, es sind beide Qualitäten, diese weiblichen, besonderen weiblichen Qualitäten und männlichen sind für uns beide wichtig. Also sowohl für Männer als auch für Frauen. Und es ging mir eher darum halt, weil es gibt ja auch nicht so vieles Weibliches im Buddhismus oder in unserer Kultur auch irgendwie weibliche Vorbilder. Also dass das dadurch sozusagen wieder ein Element, was verloren gegangen, in den Hintergrund gerückt ist oder sozusagen in die Kultur eintritt. Ich meine, sie hatte zwei Söhne, die auch mit dann irgendwie später die Linie weiter überliefert haben. Und männliche Chö-Praktizierende. Und auch die Linie, von der ich gelesen habe, dass sie auf Yeshe Zogyal zurückgehen sollen. Das ist zwar ein Deutscher, aber auch ein Mann, der sozusagen der Vorsteher dieser Linie ist. Also es ist nicht, dass es...
Also es gibt viele männliche Chö-Praktizierende, ja. Es gibt männliche Yogini, ja. Visualisierende, genauso wie es eben auch weibliche, ja. Praktizierende gibt, die sich irgendwelche vermeintlichen
männlichen Darstellungen vorstellen, was das und wenn ich dann weiblich oder sind unterschiedliche Qualitäten und die haben eine unterschiedliche Färbung und ich finde es mittlerweile wirklich sehr wichtig, dass diese Besonderheit dieser Färbung, dass wir die für uns fassbar machen und dass wir nicht sofort ins Transzendente gehen, weil es ist es ja, weil da sind wir irgendwie teilweise auch nicht. Und der andere Aspekt ist für mich wirklich so der, für manche ist es nicht so wichtig, das weiß ich. Ich merke, es hat für mich eine ganz andere, besondere Qualität, wenn ich ein Vorbild habe in meinem eigenen Geschlecht. Das ist, und für manche spielt das keine Rolle und für mich spielt es eine Rolle. Sowohl als auch, genau, weil jetzt...
Auch.
Ja.
Und die Reellen, die haben auch solche Kräfte.
Ja.
Also praktizieren die nur mit diesen Hitze entstehen lassen und so, aber die haben auch, sind auch die Reellen, die jetzt solche vertreiben, Krankheiten heilen, oder...
Ja.
Wird man zu da nie, oder merkt man das, oder sagt irgendwer, man ist nicht so eine, oder...
Also jetzt so auf die jetzigen bezogen nicht, aber jetzt zum Beispiel Matschik Labdrin und Yeshe Zogyal, deshalb habe ich auch absichtlich zwei historische Figuren gewählt, weil wir kennen Dakinis häufig als sowas wie jetzt das rechte Bild, was Vajrayogini ist, ist so eine transzendente Figur, so eine archetypische Figur, die nicht gelebt hat jetzt auf dieser Welt, nicht als historische Persönlichkeit bekannt ist. Und aber es gibt auch diese Frauen, die gelebt haben und jetzt eben Matschik Labdrin im 11. 12. Jahrhundert oder Yeshe Zogyal im 8. 9. Und es gibt bestimmt auch Jüngere, also da gibt es irgendwie in dem Buch, das habe ich da oben auf den Schrein gelegt, von Zultrim Aljone, Tibets weiße Frauen. Das sind irgendwie, da hat sie ganz viele Biografien von Dakinis oder Yoginis gesammelt. Historische. Ach, mit den aktuellen, das ist ja immer auch die Frage mit irgendwie, gibt es Erleuchtete heute oder so. Ich meine, ich würde mal sagen, es gibt sie wahrscheinlich, aber jetzt zu sagen, der ist jetzt erleuchtet oder wacht oder nicht oder so, das finde ich eine, ja. Aber es werden manche Leute auch als Dakinis bezeichnet, ohne dass da jetzt festgelegt ist, ob sie erwacht sind oder nicht erwacht oder so, weil sie besondere Fähigkeiten haben.
Wahrscheinlich ähnlich wie das mit der Geschichte von Padma Samara erzählt, wo er seine Gefährtin gesucht hat, du musst die Antwort verstehen, um zu wissen, ob das ein Dakin ist oder nicht.
Ja.
Also kommt ja auch die eigene Fähigkeit an, das zu erkennen. Also, um das Wissen, dass da irgendwo jemand ist.
Und das andere, so Sachen wie auch gerade diese innere Hitze, das ist zum Beispiel kein Ausdruck von irgendeiner Transzendenz. Das hat ja auch Padmasambhava irgendwann gesagt. Sie hat sogar einen Toten zum Leben erweckt. Das können dann solche Wesen tun, so nach tibetischen Legenden. Und er hatte ja auch gesagt, ja, aber sozusagen bild ja nichts drauf ein. Das ist eine weltliche Fertigkeit. Also diese Dinge, die für uns so ganz besonders erscheinen oder wie durch Wände gehen oder so, das ist sozusagen aus transzendenter Sicht irgendwie Firlefanz, genau. Und das relativiert es auch wieder. Und es gibt auch die Geschichten und ich kenne so einen Lehrer und das ist für mich wirklich glaubwürdig und es ist gerade von Maciek Laptrun oder von Jesche Zocker und Padmasambhava aus der Zeit bekannt, dass die Abdrücke in Steinen hinterlassen. Weißt du so? Ja, die haben eine solche Kraft von Verwirklichung, wie sowas gehen kann. Ich habe keine Idee. Ich merke nur, ich kenne die Leute und es wirkt glaubwürdig und was für mich das Faszinierende daran ist, nicht dieses praktisch, wie funktioniert sowas, sondern das ist einfach meinen Horizont erweitert. Es gibt Dinge, die kann ich mir so gar nicht vorstellen und die sind so jenseits davon. Und das ist es, was ich daran spannend finde. Jetzt, nicht, dass ich jetzt auch mal meine Hände irgendwo in der Wand pressen möchte, sondern dieses sowas magisch-mystisches irgendwie, das, was so jenseits von diesem normalen Alltäglichen irgendwie mich führt. Und auch der Aspekt, es gibt mehr sozusagen zwischen Himmel und Erde als das, was ich mit meinem Verstand begreifen kann. Ich glaube, das ist auch noch ein ganz wesentlicher Aspekt für mich davon. Auch so, was ja so eine Hingabe ist an eine Weisheit, an eine Wahrheit, die größer ist und tiefer, wo du wirklich nur irgendwo spüren kannst, das ist wahr, das glaube ich, aber das kann dir niemand erklären oder beweisen oder belegen.
Also ich weiß nicht, ob ich auch wohl gelesen habe, ob es das ein Ratschter war oder wie auch immer, dass die Leute mit mir spricht, wenn ich gehe oder je mehr ich an der Nacht oder erläutere, wie ich mal kommen sollte. Diese spezifischen Eigenschaften, die so weit von der Menschen zugeschrieben werden, immer auf einen Bedeutung verlieren. Oder es wird schnell zu kommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist durchaus auch sehr anstrengend. Dann habe ich die Kanon gefragt, warum man trotzdem in dieser Bildsprache im Buddhismus, die ja sehr häufig entweder sehr schöne junge Männer haben, obwohl auch diese Wirkung schön, dass immer Prinz dargestellt wird. Frauen ja auch im Regelfall, so schöne junge Frauen, warum es da nicht in der Ikonografie oder in dem Bild der Darstellung ja auch so geschäftslose Wesen gibt.
Ich denke, es liegt wirklich an dem Aspekt, wir als Menschen, wir brauchen Vorbilder, die uns ähnlicher sind. Und es ist, ich meine, diese ganze bildhafte, diese ganze Visualisationsgeschichten von Buddha-Figuren, die sind ja viel später nach dem Buddha entstanden. Zu Lebzeiten des Buddha brauchten die keine Visualisation, keine Statue. Die hatten den Buddha, die hatten sozusagen diese Qualitäten des Erwachen, die hatten das präsent vor ihrer Nase. Und damit konnten sie leben. Und dann haben sich mit der Zeit aus der Übung von verschiedenen Praktizieren, haben sich die entwickelt. Aber auch nur in einer bestimmten Richtung. Im tibetischen Buddhismus sind die ganz stark. Ich meine, es gibt andere, die frühen buddhistischen Schulen heute noch, Theravada, da gibt es sowas nicht. Ich meine, und ich denke, das liegt aber auch an den Menschen irgendwie. Wir Menschen, manche Menschen brauchen Bilder und wenn du ein Bild hast, ich meine, so ein androgynes Wesen, ich weiß nicht mal, gut, das wäre so unsere Engel oder so, keine Ahnung. ich weiß nicht, was das machen würde. Ich weiß nicht, warum die männlich und weiblich sind. Das ist ein Aspekt. Vielleicht habt ihr noch Ideen.
Nee, ich glaube das auch. Das ist auch aus dem Bedürfnis und aus dem Prozess der Annäherung heraus. Ne? Die Gestaltung, die ist nach außen projiziert. Und die hat was noch sehr nah. Im Sinne von eben noch nicht transzendiert. Ja, und ich denke, also das wäre jetzt meine Anschlussfrage, oder vielleicht hast du es auch gesagt, die Dage ist ja ausgesprochen tibetisch, war Schreier.
Ja.
Das heißt, die Daphne ist ja jetzt nicht nur aus der Praxis, sondern auch noch aus der speziellen Kultur und Kulturgeschichte sicherlich auch mit entstanden. Also
sie kommen eigentlich aus dem Indischen, also die Dakini, aber die Indischen waren halt negativer belegt, dämonenhafter. Oder hier unsere Fachfrau.
Ich würde nicht sagen, weil ich weiß, dass sie schon im Indischen Tantra ist ja in der Schattung vor Tibet
Das ist auch nochmal diese Besonderheit an Machik Labdrun, dass es eben halt nicht indisch ist und dass es auch sehr viel schamanischer geprägt ist. Also es ist nicht so in diesem tantrischen. Aber der andere Aspekt, den du noch meintest, mit der, je weiter wir uns entwickeln, desto mehr transzendieren wir irgendwie das Geschlecht. Das ist ja auch im tibetischen Buddhismus immer wieder symbolisiert. Hier ist ein Stab. Sowohl bei Padmasambhava als auch bei diesen ganzen Dakini-Figuren. Die haben immer in der linken Ellbeuge so einen Stab. Das steht für den inneren Gefährten. Und das ist eben genau diese Symbolik. Klar, wir haben eine spezifische Erscheinungsform, weiblich oder männlich. Aber es ist wichtig, dass wir sozusagen diesen inneren Gefährten, den Gegenpol, in uns entwickeln. Und das ist für mich dann auch dieser Aspekt, dass wir, je weiter wir uns entwickeln, desto mehr schaffen wir es hoffentlich sozusagen in uns Frauen, dass die in sich das Weibliche auch kultivieren und entwickeln und dass Männer in sich das Weibliche entwickeln und kultivieren und wir insofern sozusagen innerlich androgyn werden, obwohl wir trotzdem unsere in körperlicher, physischer Form noch weiblich und männlich erscheinen. Ja.